Mein 11-jähriger Sohn kam auf mich zu und war völlig begeistert. Ich muss dir was zeigen, das ist großartig. Da hat ein Fotograf mit einem echten Foto den Prank geprankt. Und damit meinte mein Sohn einen KI-Wettbewerb, bei dem der Fotograf Miles Estray das Foto eines Flamingos eingereicht hat, der kopflos wirkt, zufällig, weil der Flamingo sich gerade putzt. So, aber der Flamingo wird kopflos. Das Bild heißt Flamingon, damit ist der berühmt geworden. Das ist sozusagen der umgekehrte Eldachsen-Move.
Moin, mein Name ist Nils-Henrik Müller und ihr hört den Pickdrop-Podcast Wohin mit den Händen? Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt. Und weil das Beantworten von Fragen allein nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Meine heutige Podcast-Partnerin steht schon lange auf meiner Liste, ist Fotografin und hat die einzige KI-Arbeit angefertigt, die mir aus den vergangenen Jahren in Erinnerung geblieben ist. Naja, vielleicht abgesehen von Boris Eldachsen. Hallo Sabine von Bassewitz.
Hallo Nils, danke für die Einladung.
Vorweg eine Frage, an welchen Strand fährst du an die Ostsee, wenn du abends am Meer sitzen möchtest?
Niendorf.
Wo gibt es deine Lieblingsfischbrötchen?
Auch in Niendorf und zwar beim Hauswald. Eine Weile beim Klüvers, aber Hauswald hat Klüvers getoppt.
Gut, damit haben wir das jetzt durch, weil du wärst die Einzige, der ich zugetraut hätte, dass sie mir einen KI-Bot vorsetzt, um es danach als Kunstprojekt zu verkaufen.
Das brauche ich bei Fischbrötchen nicht. Fischbrötchen sind analog.
Nee, das meine ich. Du hättest ihn ja mit allem füttern können, was deine Philosophie ist, aber nicht mit Fischbrötchen. Also die Wahrscheinlichkeit halte ich für relativ gering.
Allerdings eher basierend auf der Faulheit, weil ich das in dem Fall tatsächlich nicht nötig ist, weil ich wirklich oft, wenn es geht, dort bin, mir den Sonnenuntergang angucke und ein Fischbrötchen esse.
Recht so. Ich habe dich jetzt einfach mal als Fotografin angekündigt. Mir fällt aber gerade auf, dass ich mir gar nicht sicher bin. Bist du das überhaupt?
Ja, ich bin tatsächlich Fotografin. Ich arbeite auch noch als Fotografin. Das Kommerzielle wird tatsächlich weniger als Fotografin. Das ist so. Und was dazu steigt, sind die Aufgabenfelder im Bereich generativer KI. Wobei ich nach wie vor wirklich gern fotografiere.
Das heißt, es verschiebt sich bei dir ganz eindeutig.
Es verschiebt sich, wobei das eine tun heißt, da heißt nicht, das andere zu lassen. Aber Dinge, mit denen ich fotografisch Geld verdient habe, werden weniger. Also was aber nicht ausschließlich an generativer KI liegt, das kam schon vorher durch die Demokratisierung der Tools. Also jetzt so als Beispiel, ich hoffe, ich spreng damit jetzt nichts, was du dir
steht genau hier, weil du hast neulich gesagt, dass du auf einer Ausstellung warst und das fand ich ganz spannend, weil man damit nämlich den geschichtlichen Bogen spannen kann zur Demokratisierung von Gestaltung. Du hast gesagt, du warst auf einer Leica-Ausstellung.
Ja.
Und das fand ich wirklich spannend, weil wenn man die Frage, wie KI die Fortführung von der Erfindung der Leica ist. Da habe ich gedacht, das ist ein großartiger Bogen. Da würde ich dir gerne folgen. Also
okay,
du warst auf dieser Ausstellung.
Dann lass uns damit öffnen und das Kommerzielle nach hinten verschieben. Das ist tatsächlich spannender. Und zwar war ich im Jahr 2014 in Hamburg in den Deichtorhallen auf der Ausstellung 100 Jahre Leica. Das heißt, da wurde praktisch, das war dann sozusagen die erste Kleinbildkamera, die dadurch, durch dieses andere Handling und durch das kostengünstigere Handling, also du kannst statt im Mittelformat 10 oder 12 Bilder pro Rolle zu haben, hast du auf einmal 36 Bilder pro Rolle und damit eine Verdreifachung deiner Möglichkeit, also je nach, ob das 6x7 oder 6x6 genutzt wurde, hast du eine Verdreifachung deiner finanziellen Möglichkeiten, was den Output von Bildern angeht. Und du warst auf einmal viel, viel freier, weil das Gewicht weniger, ein geringerer Störfaktor war. Das heißt, man konnte sich auch anders gegenüber zum fotografierenden Objekt verhalten, viel mehr ausprobieren. Und das hat die Fotografie letztlich demokratisiert. Es konnten auf einmal viel mehr Leute ausprobieren und haben es auch ausprobiert und gemacht. Also letztlich, was die Fotografie mit der Malerei gemacht hat, hat die Kleinbildfotografie erstens dann halt auch mit professionelleren Fotografen gemacht, weil da die Konkurrenz größer wurde und alle rumprobiert haben.
Also man muss da ganz kurz einhaken, für alle, die es nicht wissen. Ein paar Jahre vorher war es so, dass es nicht nur Mittelformat gab, sondern das waren die klassischen Großformatkameras. Und da sind die ganzen Reisefotografen und Ansel Adams und wie sie alle heißen, losgezogen und hatten einen kleinen Planwagen, wo sie hinten drin eine Art Labor hatten. Jetzt gibt es vielleicht noch ein, zwei Kollegen in Deutschland oder einen auf jeden Fall.
Ja, Christian Klant.
Christian Klant, der das jetzt quasi als spaßiges, was heißt als spaßiges? Also der
wunderschön ist das, was der macht.
Es ist wunderschön, aber der hat einen Bulli und der hat da drin die Chemie. Das heißt, man muss, wenn man die Pyramiden Gizeh fotografieren muss, hat man praktisch den Planwagen dabei, hat die Chemie da hinten dabei, muss die Glasplatten selber vorbereiten, kann die dann in die Kamera packen, hat dann eine Auslösung und muss sie im Anschluss direkt entwickeln und dann eine Negativ-Glasplatte. Das war relativ aufwendig und war den Leuten vorbehalten, die unfassbar viel Geld und vor allen Dingen unfassbar viel Zeit hatten. Und Leica war eine Revolution.
Leica hat im Prinzip das gemacht mit der Kleinbildkamera, was jetzt geschehen ist, dadurch, dass Kameras, Objektive, alles Mögliche an Equipment kostengünstig geworden und für jedermann nutzbar ist und dass es YouTube-Tutorials gibt, die einen erklären, wie das geht. So, und früher, also diese Leica-Ausstellung, ich kam da rein und dachte erst, was ist das denn für ein Scheiß? Denn ungefähr um und bei, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Also heute würde ich sagen, es war großartig kuratiert und genau richtig, denn ein gefühltes Drittel in Erinnerung dieser Ausstellung waren Sonnenlichtreflexionen auf Schienen, wo wir davor stehen und denken so, aha.
Warum?
Warum? Und jetzt sage ich, okay, das bildet, diese Bilder sind Zeitdokumente, die bilden das ab, was damals mit der Fotografie passiert ist. Sie wurde demokratisiert. Die Leute konnten ausprobieren. Und das Erste, was die, oder ein relevanter Punkt, der die gehuckt hat, waren halt jetzt nicht die großen Reportagen, das konnte ein Privatmensch halt doch nicht machen, sondern was schnell geht und im ersten Moment schön aussieht. Das ist der Sonnenuntergang, der bei Schwarz-Weiß so geht, aber das sind diese Sonnenlichtreflexionen auf Schienen. Da haben die Leute ganz viel ausprobiert und ich denke mal, vieles von dem KI-Slop, der uns jetzt so durch unsere Feeds rollt und durch unsere Feeds hindurch langweilt, der hat im Prinzip diese Relevanz. Es langweilt, es ist hundertfach gesehen, aber es zeigt den Status, wo wir jetzt sind, was jetzt passiert. Auf einmal kann es jeder nutzen, auf einmal kann jeder technisch beeindruckend wirkende Bilder generieren und die Leute haben Spaß daran und tun's.
Das heißt, es ist für Kreative oder für Fotografen, die in dem Bereich unterwegs sind, wo es eben auch um Gestaltung oder Konzepte zum Teil geht, wo man hingeht, sind es auf den ersten Blick Belanglosigkeiten, wie die damals eben die ersten Fotos von Leica auch, weil das vorher sehr aufwendig war und man solche Sachen nie fotografiert hätte, weil es ja ein Riesenaufwand gewesen wäre für eine Bahnschiene, die man natürlich mit den Plattenkameras nicht gemacht hat. Und du meinst, dass es jetzt die Ergebnisse von KI in erster Linie praktisch mit genau diesem Moment vergleichbar sind?
Genau, also was uns heute langweilt, ist das Zeitdokument. Jetzt kam mit generativer KI kam ein Tool auf den Markt, was die eine andere Generierung oder eine andere Erstellung von Bildern einem größeren Personenkreis ermöglicht. Und die probieren das jetzt aus. Und das ist der Stand jetzt. Und das ist dann die Frage, was folgt daraus? Ist das Kunst oder kann das weg? Also klar würden wir sagen, das kann eigentlich weg. Aber das zeigt, wo wir jetzt sind. Und was hat letztlich die Relevanz von Fotografen auch ist, nämlich die ist halt nicht Emmanuel Macron auf dem Skateboard. Die liegt halt einfach woanders. Und die ist halt auch nicht, keine Ahnung, Stockbilddatenbanken mit der Hand die Petersilienschneide zu füllen. Aber das war auch letztlich vorher schon nicht unsere Aufgabe, da vor der KI ja schon die Demokratisierung der Hardware kam. Und das Privatleute auf einmal machen können. Da muss ich einmal kurz kommerziell werden.
Bei mir darfst du immer kommerziell werden. ich komm ja von der bösen Seite der Macht.
Ich sage überhaupt nicht, dass das böse ist. Ich muss auch mal einen Kühlschrank voll machen. Die erste Anfrage. Ich kriege ja oft, Mensch, was nimmst denn du? Und wir haben ja jetzt nicht so das Budget. Dann sage ich erstens, ach toll, Mensch, da haben wir was gemeinsam. Und zweitens,
ist eine großartige Antwort.
Ja, ich habe noch eine großartige Antwort. Ich muss dir was gestehen, ich habe ein toxisches Konsumverhalten. Ich habe eine Familie zu ernähren. Und dann sind die ganz peinlich berührt. So, also jetzt habe ich ein Freund von mir ist Flötist im Orchester der Elbphilharmonie. Und der fotografiert sehr gerne und hat ein tolles Auge. Und der hat, also festangestellter Flötist, der hat sich über die Jahre ein ganz beachtliches Equipment zusammengeamazont. So, und das Elfie-Orchester für seinen Social-Media-Account hat den Flötisten da sitzen. Die schicken dann natürlich keinen Fotografen mehr durch, was natürlich zwei Gründe hatte. Das ist der Kollege, der kennt seine KollegInnen, die da im Orchester sitzen. Der weiß auch, wann was gespielt wird und wann der da besser nicht durchlatscht. Der weiß vielleicht auch, welches Bild von der Bratschistin er vielleicht nicht weitergibt, weil die doch irgendwie eine doofe Körperhaltung hat, die man professionellerweise nicht hat.
Das und ist so die Ulrike, die hat das auch nicht so gern.
Zum Beispiel und so weiter. Warum sollten die jemanden wie dich oder mich dafür heuern? Und ich habe dem irgendwann in den Ohren gelegen, du hör mal, du schreibst doch dem NDR Elfie-Orchester bitte wenigstens eine Rechnung, damit du die Arbeit von Leuten wie mir nicht komplett entwertest. So, und dann gab es wohl auch irgendwann mal einen Deal und so, ne? Aber das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, vor dieser Demokratisierung der Tools und dieser günstigen Verfügbarkeit von solchen Kollegen aus dem Orchester, gab es ja auch letztlich den Bedarf nicht, ständig so ein Instagram-Feed zu befüllen. So, ne? Das heißt, ich muss mir dann doch auch ehrlich die Frage stellen, was wird mir durch die Demokratisierung der Tools eigentlich weggenommen, was vorher da gewesen wäre. Aber das ist der Punkt, wo wir gerade stehen, ne? Um solche Jobs habe ich das Gefühl, muss jemand wie ich sich gar nicht mehr bemühen.
Ja, also ich erinnere mich auch, als das losging mit der Digitalfotografie, das ist ja, ich sag mal, 2000, 2003 war es intensiver, 2006 haben dann unheimlich viele halt auch Panik gekriegt, dass dann die Stockagenturen damit vollgeballert werden und alle Leute eben auf Stock zugreifen werden und es überhaupt keine Produktion mehr gibt, weil das genau so und so passiert, weil eben alle Fotografen Stock fotografieren, weil es so einfach ist und diese Bilder gar nicht mehr gebraucht werden. Und da war es eben tatsächlich so, dass sich die Bildnutzung halt auch komplett geändert hat. In Nullerjahren hast du eine Kampagne gehabt, die war flächendeckend 18 Eintel und daraus wurden Sachen ausgeklinkt. Und jetzt hat ein Unternehmen vielleicht, sagen wir mal, ein Großkonzern oder wer auch immer, ein Budget, aber das muss eben alles bedienen. Das muss Facebook bedienen. Gut, Facebook ist ein schlechtes Beispiel, ist fast raus.
Ja, aber die
anderen Insta und so weiter sind... Es müssen alle Kanäle, mittlerweile ist es auch LinkedIn bedient werden und das ist nicht das Gleiche. Das ist unterschiedliche Fotografie, das sind unterschiedliche Genres, sind unterschiedliche Ansprüche an das gleiche Ding. Und das, was, wie du jetzt zum Beispiel sagst, das Orchester täglich benötigt an Daten, das kannst du mit einem externen, könntest du wahrscheinlich so auch gar nicht abdecken. Das ist natürlich dann ein Glücksgriff, wenn da jemand mit drin sitzt. Und also ich glaube, deine Frage, wann wird dann noch beauftragt, wäre wahrscheinlich, wenn es eine Kampagne oder was ganz Besonderes genau bräuchte in einer anderen Bildsprache. Und dann wirst du für die Bildsprache gebucht,
genau,
aber nicht mehr
aber
für die reine...
Das ist dann das Besondere. Also ja. Wir sind, Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe, aber wir sind sozusagen von diesem alltäglichen Mittelkommunikationslevel jetzt komplett raus.
Aber das gab es doch früher auch gar nicht.
Auf seltener und wenn dann hoch.
Ja, aber das gab es ja früher auch gar nicht. Vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren wäre ja niemand auf die Idee gekommen, permanent Bilder dazu machen und die rauszustellen. Das heißt, es ist ja das, was da wegfällt, ist gar nicht so lange da gewesen.
Genau, das ist nicht lange da gewesen. Das ist völlig richtig. Aber es wird für uns auch in der Form nicht kommen, einfach. Oder auch zum Beispiel, wenn du dir überlegst, Hochzeiten, was ja viele von uns eine Weile gemacht haben, ne? Also will ich auch nicht schlecht reden. Ich habe viel gelernt bei Hochzeiten, was Schnelligkeit angeht, was schnell Situationen erkennen angeht und so weiter und so fort. Aber da habe ich, solange ich das noch gemacht habe, echt gemerkt, es war immer häufiger so ein Onkel Werner dabei, der halt eine coole Kamera hat und mir so ein TikTok-Blumenkohl vom Ohr abgekaut hat. Und dann denke ich mir, ich bin da raus, lieber Onkel Werners, macht ihr das? Ihr macht das super.
Ja, obwohl man da sagen muss, ich glaube, das empfindest du genauso wie ich, ne? Also meins ist es auch nicht. Ich halte den Hochzeitsmarkt aber nach wie vor für relativ stabil, ne? Weil es zwischendurch immer mal Paare gibt, wo das Onkel Werner macht und dann spricht sich danach rum, dass er einfach die Hochzeit verkackt hat, weil er eben einfach nicht jeden Tag fotografiert. Ja. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das ein relativ stabiler Markt ist, der auch zum Teil relativ hochpreisig und sehr hart umkämpft ist. Also da kenne ich ein paar Kollegen, die da sehr intensiv unterwegs sind. Aber die Onkel Werners sind mehr geworden, das ist richtig.
Genau. Und dann habe ich auch irgendwann, also ich habe das schon vor Corona aufgesteckt und habe gedacht, nee, das ist einfach, ich habe viel dabei gelernt, aber das ist halt einfach nicht mehr mein Ding.
Aber um nochmal zur KI zurückzukommen, ist das dann, ich habe mich gefragt, ist das dann Fotografie-Genre oder ist erst eher ein Gestaltungsgenre?
Also, bei der Fotografie bin ich, also egal was passiert, jedes Foto hat eine Agenda und zwar jedes Foto. Man kann nicht kommunizieren und bei Fotografie ist das ganz extrem. Aber ich bin trotzdem darauf angewiesen, was sich physisch zu einem Zeitpunkt X vor der Linse meiner Kamera abspielt. Ich bin also Zeit, Ort, Objekt, zeitgebunden, ortsgebunden und objektgebunden.
Das ist korrekt.
Arbeit mit generativer KI ist das nicht so. Ich bin zeitungebunden, ich bin objektungebunden und ich bin ortsungebunden. Das heißt, ich kann das visualisieren oder in Film backen oder in Sound, alles, nicht was sich vor der Linse meiner Kamera abspielt, sondern was sich in meinem Kopf abspielt.
Achtung, das heißt, steile These. Also, wenn ich fotorealistisch male, ist das ja trotzdem kein Foto, obwohl es vielleicht exakt so aussieht.
Genau.
Weil es geht ja um den Prozess.
Genau.
Das heißt, ein KI-Bild ist kein Foto,
sondern
ist unter Umständen vom Gestaltungslevel der Malerei vielleicht sogar näher als der Fotografie.
Genau, da möchte ich mal einhaken. Es ging natürlich viel früher los. Also, aber für mich ging es los, dass ich begonnen habe, mich damit zu befassen. Das war irgendwann Anfang 2023. Da war ich hooked. Und da saß ich hier an diesem, da saß ich da hinten, hinter meinem beziehungsrettenden Schornstein auf meiner Seite des Arbeitszimmers und war begeistert und sagte meinem Mann, der hier sitzt.
Der beziehungsrettende Schornstein ist der Sichtschutz.
Nee, da ist einfach ein Schornstein, der zwischen unseren Arbeitsplätzen steht. Ich teile mir mit meinem Mann das Arbeitszimmer unterm Dach. So, ich saß da an meinem Schreibtischchen und war total begeistert, dass ich auf einmal, anders als bei der Fotografie, das darstellen kann, was sich in meinem Kopf abspielt. Fand das großartig und mein Mann sagte, welcome to my world. Mein Mann ist Illustrator, der ist Zeichner. Für den ist das also nichts Neues, der konnte schon immer darstellen, was sich in seinem Kopf abspielt. Und zwar ziemlich genau konnte der das darstellen. Das heißt, du hast recht, es ist vom Prozess her der Malerei und der Zeichnung tatsächlich ähnlicher als die Fotografie, weil es Zeit, Ort und Objekt gebunden ist. Und ich damit das darstellen kann, was sich in meinem Kopf abspielt.
Wir unterbrechen zur Folge kurz für einen Hinweis auf unseren Sponsor und der Schutz für dieser Podcast von der Bildübertragungsplattform PicDrop. Und wenn ihr selbst noch nicht mit PicDrop arbeitet, kleiner Tipp von mir als täglicher Nutzer. Es lohnt sich, auf der PicDrop-Seite einmal nachzuschauen, was PicDrop ist, was PicDrop kann und vor allen Dingen, was PicDrop für euch und euer Fotobusiness tun kann. Das ist nämlich unter Umständen eine ganze Menge. Schaut es euch an und guckt, wie ihr es für euch nutzen könnt. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. Es gibt ja Fotografen, bei denen die Art und Weise, wie die fotografieren, genau darauf basiert. Also es gibt einen Fotografen, den das habe ich lange vor KI natürlich gesehen, zu Studienzeiten, das ist auch ewig lang, wahrscheinlich kennst du den Namen, das ist Gregory Crutzen.
Der sagt mir was, aber...
Der hat ja unfassbare Dinge, Hirngespinste, was auch immer, eben fotografisch visualisiert, mit einem unfassbaren Aufwand, eine halbe Häuser ausgesägt, alles ausgelichtet, alles echt mit Models. Das heißt, da ist kein Quadratmillimeter dem Zufall überlassen. Nur, ich glaube von der, also ich weiß zum Beispiel, dass ein Ilan Hamra in Hamburg auch auf einem extrem hohen Level vor KI, das mit einer Mischung aus Fotografie, CGI, der hat die Pixel einzeln geschubst. Das heißt, es war, es gab es schon, aber es war ein relativ kleiner, erlauchter Kreis von Fotografen und Gestaltern, die das gemacht haben.
Und auch mit einem sehr großen Aufwand. Und zwar nicht nur während des Machens, sondern auch während des Konzipierens. So, also da ist ja wenig dem Zufall überlassen. Und bei dem Arbeiten mit KI kommt auch der auch so genau, auch wenn du ganz genau promptest, kommt immer der Zufall ins Spiel. Und das ist so ein Ping-Pong, auf das man sich einlassen kann und dann nochmal zu ganz neuen Geschichten kommt, die man nicht erwartet hätte. Also ist sicherlich auch möglich, dass da Leute den Zufall mit einkalkulieren. Wenn ich fotografiere, kalkuliere ich immer den Zufall ein. Aber bei diesen Dingen, die so aufwendig gebaut sind, halte ich das für weniger relevant, den Zufall.
Ja, du hast es ja mit diesem Zufall, ich habe das vorhin im Eingang erwähnt, geschafft, die einzige KI-Arbeit oder hast es geschafft, die einzige KI-Arbeit zu erstellen, die nicht nur ich mich erinnere aus den letzten 2 Jahren, abgesehen von diesem spektakulären Fall, wo Boris Eldaksen mit einem KI-Bild den Sony Award gewonnen hat und den Sony Photo Award, um ihn danach wieder zurückzugeben vor laufenden Kameras. Du hast es geschafft, ein Gefühl zu erzeugen, eine Situation zu beschreiben, die ich und viele andere auch meines Jahrgangs kennen. Das sind auf Konzerten damals gewesen, nämlich ein ganz bestimmtes Nirvana-Konzert. Kannst du das kurz beschreiben? Weil dann kann ich danach sagen, was ich so besonders daran fand.
Ich habe im Jahr Ende 23, Anfang 24 habe ich gedacht, ich muss der Technik jetzt besser Herr werden, also jenseits von den zufälligen Resultaten, und habe mir dafür eine Trainingsaufgabe gestellt. Ich habe ein Tagebuch der Jahrestage gemacht. Ich habe dann mir dann gesagt, okay, ich gebe mir jeden Tag Stunde, dreiviertel Stunde sowas, mehr Zeit habe ich nicht. Und visualisiere den jeweiligen Jahrestag. Jeder Tag des Jahres ist Jahrestag für irgendwas, für was Komisches, für was Brutales, für was Lustiges, für was Wichtiges, für was Unwichtiges. Aber jeder Tag des Jahres ist für irgendwas ein Jahrestag. Und das versuche ich zu visualisieren. Und am 20. Februar 24, wäre der 57. Geburtstag von meinem Idol, dem Idol meiner Jugend, Kurt Cobain gewesen. Das heißt, es war ein bisschen länger. Ich saß auf der anderen Seite des auf meiner Seite des Schornsteins, habe laut Nirvana angehabt und habe meine Erinnerung an dieses Konzert visualisiert. Ich war im November 1991, da war ich gerade 17 geworden, auf dem legendären Nirvana-Konzert in der Hamburger Markthalle. Und da hatte natürlich niemand von uns in irgendeiner Form eine Kamera dabei. Also es gibt keine Bilder, also keine Fotografien von mir oder von meinem damaligen Freundeskreis, zumindest nicht, dass ich wüsste, von diesem Konzert.
Man muss dazu sagen, es hätte sie auch nicht geben können, weil das technisch in der Form gar nicht möglich gewesen wäre. Das ist nämlich das, worüber ich mich mit Klaus Melentin gerade bei deiner Arbeit unterhalten habe. Das heißt, es ist nicht nur so gewesen, dass du Dinge visualisiert hast, die du damals gefühlt hast, sondern die auch in der Klasse, wie du sie visualisiert hast, nicht hätten stattfinden können, weil das auch so dunkle Räume waren, wo damals im vordigitalen Zeitalter die Farbfilme auch mit der Körnigkeit überhaupt nicht ausgereicht hätten. Das heißt, das, was heute bei Digitalkameras geht, ich kann ohne schlechtes Gewissen auf 800, 1600, 3, 2, 6, 4 gehen und fast im Dunkeln fotografieren. Es war nicht möglich. Das heißt, es hätte diese Bilder auch so gar nicht geben können.
Ja, geht ja heute sogar fünfstellig ISO, wenn man so ein bisschen
wenn man Abstriche macht. Das heißt, es hat... Das heißt, es sind Bilder aufgetaucht, die du generiert hast, wo alle gesagt haben, kenne ich.
Genau, das war nämlich der Punkt. Also das hat ein bisschen länger gedauert als die Dreiviertelstunde, die ich mir gegeben habe. Und zwar so lange, bis mein Mann, mit dem ich mir das Arbeitszimmer teile, gefragt hat, ob wir jetzt auch mal was anderes hören können als Nirvana. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der Punkt, wo ich Schluss mache. Und dann habe ich aber Folgendes gemacht. Dann habe ich diese Bilder nicht nur als Dateien genutzt, sondern ich habe das gemacht, was man früher mit Bildern gemacht hat. Ich habe die Dateien zum Rossmann gegeben. Zum Rossmann und ausbelichten lassen auf diese typischen Papierabzüge, die man, wo man, was man auch heute machen kann, und bewahre sie auch in einem solchen Umschlag auf. Und die Art und Weise, wie ich das gepostet habe, das war nicht die Bilder als solche, sondern die Haptik, die man mit diesen Bildern verbindet. Das heißt, ich habe meinen kleinen Sohn gebeten, hier als Handy, mach ein Video von mir, wie ich diesen Umschlag in der Hand halte, die Bilder rausnehme und mir und sie anschaue, haptisch, physisch. Und selbst heute noch wird mir das abgekauft, obwohl mit dem heutigen Wissen von KI-generierten Bildern sieht man, wenn man die Dateien sieht, sofort die Fehler, die die generative KI damals vor über 2 Jahren noch gemacht hat, die ich auch nicht rausgenommen habe, die sieht man in den Dateien, aber man nimmt sie nicht wahr, wenn man dieses physische Erleben des Durchflickerns, des Durchschauens der ausbelichteten Bilder hat. Und ich habe das auf LinkedIn gepostet und habe wirklich tatsächlich ein Gefühl der Leute getriggert in unserem Alter. Leute, die mich gar nicht kannten, haben hier die auch auf dem Konzert waren, haben hier ein Foto geschickt von der Eintrittskarte, die sie noch haben. Hat offenbar 20 D-Mark gekostet. Ich habe die Eintrittskarte nicht mehr.
Das war übrigens damals ein Haufen Geld. Das muss man sagen.
Ich war mega Fangirl und trotzdem musste das sein.
Also ein Liter Diesel hat damals 1 Euro gekostet. Das kann man dann so ungefähr hochrechnen.
Ja. Eine Mark.
Ja, meine ich doch, eine Mark.
Genau. Stimmt. Und einer hat, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die illegalen Konzertmitschnitte. Wie heißen die? Bootleg?
Kann sein, da bin ich nicht so drin in der
Verbalthematik. Muss ich den Begriff mal googeln. Einer hat mir auf jeden Fall geschrieben, dass er diesen illegalen Mitschnitt noch hat und mir den schickt.
Wahrscheinlich hatte er einen Kassettenrekorder unter
Ja, genau, sowas. So richtig, also diese Reaktion hat das ausgelöst.
Und was hat die Reaktion mit dir gemacht?
Die hat mit mir gemacht, okay, alles klar, ich kann wirklich mit dieser Technik das zeigen, was zu meinem Inneren vor sich geht.
Das heißt, du kannst Welten schaffen, die an eine Realität angedockt ist, die realistisch wirken, die Gefühle, das ist ja ein komplett anderes Arbeiten als alles, was alle anderen zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Alle anderen sind nämlich beigegangen und haben gesagt, oh geil, das wollte ich immer schon mal machen in der Fashion-Fotografie und Inszenierung, und haben dann irgendwelche wilden Blasen mit irgendwelchen Models, mit futuristischen Kleidungsstücken in futuristischem Umfeld gepostet, wo du gesagt hast,
okay. Genau, machen sie immer noch.
Ja, machen sie immer noch. Das geht ja nicht weg. Ne? Die Frage ist, wann es den Leuten dann so auf den Geist geht. Das hält sich ja auch. Es gibt ja so die ersten Werbekampagnen in dem Bereich. Würde mich interessieren, wie
das ist
die so
Reflexion,
ankommen.
Das ist die Lichtreflexion auf Schienen im Moment. Finden das noch alle total geil. Aber es wird so inflationär gemacht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das noch lange dauert. Also was das angeht, habe ich ja nicht in diesem Spiegel, sondern im Spiegel der vergangenen Woche eine interessante Geschichte gelesen. Und zwar, warum die Gen Z wieder mehr raucht. Also der Anteil an Zigarettenkonsum in der Generation unserer Kinder bis Jahrgang 2009 ist ja Gen Z. Also mein großer Sohn fällt da noch rein, der Kleine nicht mehr. Da ist der Anzahl an ErstkonsumentInnen von Zigaretten gestiegen. Und da gibt's eine Untersuchung, die sagt, dass gerade diese Generation, diese Gen Z, da keinen Bock mehr auf diese Perfektion hat. Also auf die, klar, das sind einerseits die Filter, die einen Druck
Die wollen sich wieder die Finger beim Anzünden verbrennen. Die wollen
es
wieder nach...
Es ist was Analogisches, es ist was Analoges, es ist was Haptisches, es ist was Dreckiges, es stinkt, es ist irgendwie...
Man lernt Leute kennen, wildfremde Menschen auf der Suche nach Feuerzeugen.
Und du brauchst zum Anzünden einer Zigarette 2 Finger, hast also keine Hand fürs Handy frei. Das sind so die Dinge, wonach die sich jetzt sehen.
Wir können wieder Zigaretten mit einer Hand, ohne hinzugucken, in der Hosentasche drehen. Wo wir es dann einfach nur rausholen, zum Ablecken und wieder reinpacken.
Kannst du das?
Ich weiß nicht. Also ich kannte ein, zwei, die das vor 30 Jahren mal konnten.
Ja, ich auch. Und ich war da voll beeindruckt von, fand ich mega cool. Also natürlich ist es total ungesund. Hendrik Streeck wird in dem Artikel zitiert, also um Gottes Willen, berechtigt, ne? Schlaganfall und so weiter und so fort. Aber der gesellschaftliche Gedanke dahinter ist natürlich vollkommen berechtigt, ne? Und es gibt tatsächlich auch einen Hashtag auf TikTok dafür, das ist der sogenannte Sickfluencer. Und ich denke mal, dass das die Folge von diesen perfekten Bubble-Fashion-Bildern ist, die sich so langsam übersehen haben. Also man kann damit Sachen machen.
Bin ich mit meinen Beiträgen auf Social Media, vor allen Dingen vielleicht sogar auf LinkedIn, ein Sickfluencer. Das ist interessant, das ist interessant. Das übernehme ich mal. Hashtag Sickfluencer.
Ja.
Ne, Schnauze voll von irgendwelchen, weil habe ich mal jemanden, der war wahrscheinlich Sickfluencer, bevor es das Wort überhaupt gab, der hat gesagt, Mode ist das, was man ein paar Jahre später als billig erachtet und abtut. Das fand ich auch interessant.
Das ist dann irgendwann mal bei TK Maxx, ne?
Ganz genau. Aber ich würde gerne...
Dann kaufe ich das.
Oder es ist auf irgendwelchen Bildern drauf, in denen man selber in der Pubertät war und man denkt sich, okay, die Bilder lasse ich selbst 30 Jahre später verschwinden, weil sie mir echt peinlich sind. Inklusive Frisur. Ich war da radikal. Ich habe jetzt gar keine Haare mehr, damit keiner auf die Idee kommt, ich hätte mal welche gehabt und egal, wie ich sie getragen habe. Aber du hast ja nicht nur dieses Nirvana-Projekt gemacht. Es gibt ein zweites Projekt, in dem du das Ganze weitergeführt hast. Und zwar hast du als... ich weiß nicht, geborenes Dorfkind, ich denke, du kommst auch aus dem Krankenhaus, ja. Hausgeburten war ja ein paar Jahre früher, du hast ein virtuelles Dorf mit einem virtuellen Dorfleben erschaffen.
Genau, also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, 450 EinwohnerInnen, 70.000 LegehennenInnen, die Infrastruktur bestand in Gänze, also wirklich in Gänze aus der Kneipe im Deutschen Haus, no joke. Alkohol, 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 Alkohol. ÖPNV gab's nicht. Der Besuch des Gymnasiums war für Dorfkinder
infrastrukturell. Also es bestand alles aus TrinkerInnen.
Ja. Ja. Genau. Und dann gab's so diese eine langgezogene Kurve, die nach so manchen Schützenfesten für den einen oder anderen tatsächlich im Krankenhaus oder auch tödlich geendet hatte. Und das war so eine Schwund-ist-immer-Attitüde. Also, long story short.
Fleisch ist mein Gemüse.
Ja.
Heißt der passende Film dazu.
Also für mein Bruder fand's toll. Also für meinen Bruder bedeutete das Freiheit, mir das Gegenteil. Und die Frage ist, wer hat recht? Natürlich hat keiner recht. Einer fand's toll, einer fand's scheiße. Das heißt, unsere Erinnerungen sind auch extrem unterschiedlich. Und ich habe damals fotografiert. Allerdings natürlich haben wir ja vorher schon gesagt, ein Foto hat immer eine Agenda. Wenn ich fotografiert habe, war es natürlich nicht romantisierend. Also ich habe die Schützenfeste so fotografiert, dass ich Saufen fotografiert habe. So, ne? Also mit alles drauf und schade.
Du, das ist, du hast gerade gesagt, wer hat recht? Also jetzt sind wir wieder beim Spiegel. Es gab, was ich ganz spannend finde, es gab letztes Jahr zum Oktoberfest. Haben die jemanden dahin geschickt oder eine Dame, die darüber berichtet hat. Und was ich habe mir das angeguckt und ich habe mir das durchgelesen und habe gesagt, ja, ich weiß, wie du das auffasst, was du da siehst. Ja, ich weiß auch, wie ich das auffasse, weil wir wahrscheinlich in einer gemeinsamen Bubble aufgewachsen sind. Die Frage, die ich mir in dem Moment gestellt habe, ist, muss man jemanden aus Hamburg-Altona oder wo auch immer da hinschicken, um übers Oktoberfest zu schwimmen, wenn man davon ausgeht, wir sind die Bubble. Ja, und zwar gibt es 97% der Leute, die das eigentlich ganz geil finden, auf dem Oktoberfest zu sein. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig.
Mein Bruder ist so ein Fall. So, das heißt, ich habe dann gesagt...
Nee, wir sind der Fall.
Ja, naja, gut. Mein Bruder ist... Wir sind Fall. Wir finden es gibt uns nichts. Mein Bruder ist der Fall. Alter, ist das geil. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, die Fotos, die haben eine Agenda. Und wenn ich das aber, die erzählen auch nicht alles. Das heißt, ich kann jetzt generative KI nutzen, um das zu Ende zu erzählen. Und dann habe ich mir gedacht, wie langweilig. So, das wäre dann ja nur meine Perspektive. Das heißt, ich habe meinen Bruder verhaftet. Guck mal, das ist da, das ist
geil,
einfach. Ja. Ich will von dir auch was. Das klingt jetzt erstmal geil, aber es hapert natürlich in der Umsetzung, weil so easy zu bedienen ist die KI nur doch nicht. Das heißt, ich habe dann gemacht und ihm zur Freigabe geschickt. Ich habe mich mit ihm verabredet und mit ihm zusammen gemacht. Und wenn nach drei Versuchen so ein Bild dann doch nicht so ist, wie er sich das denkt, dann hat er was auf dem Herd und so. Das heißt, es Trotzdem arbeite ich sehr daran, dass die Bilder, die von ihm sind, wirklich seine Perspektive haben. Und da hat er so eine Geschichte gemacht, die ähnlich funktionieren wie die Nirvana-Geschichte. Und zwar das Erste, was meinem Bruder einfällt an unsere Dorfkindheit, also das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich zuweilen per Anhalter den Schulweg bewältigen musste, weil es nicht anders ging. Das fällt meinem Bruder auch ein, aber an Stelle 10. Dem fällt an Stelle 1 ein, dass wir geile Freibadnachmittage im Dorf nebendran hatten. Das fällt mir an Stelle 3, 4, 5, 6 ein. Und mein Bruder hat diese Freibadnachmittage visualisiert. Und das sieht zumindest Stand Mitte 24, als wir das gepromptet haben, genau wie Nirvana auch aus, wie Fotografien gemacht in den mittleren 80ern in so einem Freibad auf dem Dörben.
Also du riechst die Freibad-Pommes und die bunte Tüte.
Du riechst die Freibad-Pommes, die bunte Tüte und das Chlor und du hörst das Kinderquietschen. So sehen die aus. Aber das kauft man den Bildern auch ab, obwohl man heute die Kinken sieht. Zum Beispiel, weil ich dasselbe gemacht habe wie bei den Nirvana-Bildern. Ich habe sie ausbelichtet und in ein Fotoalbum geklebt, in so ein 80er, 90er Fotoalbum. Da kaufst du es den Bildern auch heute noch ab. Und wenn ich dann sage, Leute, überlegt mal, wie viele Kinder in dem Alter, in dem mein Bruder und ich damals waren, hatten eine Kamera im Freibad und haben da fotografiert?
Null.
Das geht gegen null. Erstens. Und zweitens, guck mal, habt ihr schon mal gesehen, dass euch ein Kind mit drei Armen vor die Linse einer Kamera springt? Das habe ich da nämlich auch drin. Fand ich mega. Habe ich nicht rausgenommen. Also einfach, um diesen Bruch zu belassen. Ne? Und es fällt einfach niemandem auf, wenn sie abgezogen sind. Wenn man sie jetzt sieht am Bildschirm, würde es heute auffallen, aber nicht in abgezogen. Da fällt das den Leuten nicht auf,
wenn man so ein
riechendes Album hat. Und also es hätte einen kurzen Zeitpunkt gegeben, in dem man diese Bilder überhaupt hätte machen können. Und zwar so Anfang der Nullerjahre, als die Leute so diese kleinen Digicams hatten und im Freibad fotografiert haben. Heute, wenn du heute eine Kamera rauspulst und im Freibad fotografierst, dann wirst du doch sofort aufgeschmissen.
Ja gut, das geht nicht mehr. Ne? Also das Thema ist durch. Man muss auf jeden Fall vor die Einführung der Datenschutzverordnung. Ich kann mich
diese Fotos kann es gar nicht geben. Zum Zeitpunkt 80er Jahre hätte sie nicht geben können. Kleiner Slot um die Nullerjahre rum, da hätte es die geben können, aber ab jetzt ja auch nicht mehr.
Aber ein ganz kleiner, weil das nämlich anfing, glaube ich, 2002, 2003, 2004, dass du, sobald du ein Kind auch nur auf dem Bild hattest, brauchtest du die Einverständniserklärung der Eltern. Das war relativ früh. Das war noch deutlich vor DSGVO. Ich habe da viel für eine Lokalzeitung fotografiert zwischendurch und es hat mich wahnsinnig gemacht, dass das von einem Tag auf den anderen sich dann so verändert hat, genau.
Genau, deswegen fand ich diese Idee von meinem Bruder mit dem Freibad so geil, weil das eigentlich etwas zeigt, was nicht möglich ist.
Aber ihr habt ja jetzt dann, also du hast ja zwei von diesen, ich sag mal, erfolgreichen Projektideen. Erfolgreich in dem Sinne, als dass das, was da hinten rausgekommen ist, nämlich das, wie das kommuniziert, nicht nur auf eine sehr ähnliche Weise funktioniert, sondern eben es funktioniert einfach. Die Frage, die ich mir in dem Moment stelle, ist, in welchem Kontext könnte man das zum Beispiel nutzen? Weil das ist ja, ich empfinde das als eine sehr künstlerische Herangehensweise. Also ich empfinde das auch weniger als KI. Also für mich ist das mit dem, was es bewegt und was dahinter steckt und was da konzeptionell, der erste Begriff, der mir einfällt, ist Kunst. Punkt.
Ja,
also für mich würden tatsächlich diese beiden, ich nenne es mal Fotoalben, abgegrabbelt und wer weiß was nicht, vielleicht so ein Retro-Ding, was man irgendwo hinkriegt, für mich wären das zwei Aufsteller in Deichtorhallen zum Durchblättern.
Genau. Leute, ruft mich an, here I am, ich lege das da gerne hin.
Ja, ich glaube, da fällt mir ein Name ein. Vielleicht kann man eine Verbindung herstellen. Nee, aber was ich mich dann frage, ist, es ist, ich finde das ist, wie gesagt, die erste Möglichkeit mit KI, wo ich sage, oh Mensch, das ist interessant, weil es eben wirklich nicht einfach nur eine Fortführung der Fotografie ist, wofür es viele ja nutzen im kommerziellen Bereich, sondern weil es die einzige Nutzung, und da habe ich auch mit Klaus, deshalb sind wir da ja auch drauf gekommen, ja, den muss Sabine sofort einladen, kann jetzt auch nicht mehr warten, das muss ich sofort eigentlich da hinten dran. Das ist das eine der wenigen Sachen, wo ich sage, okay, da wird es jetzt wirklich fortgeführt. Die Frage, die ich mir stelle, als kommerziell, ich sage mal jetzt nicht Profifotograf, sondern kommerzieller Fotograf, wie ist das, Wie ist dieser Bereich kommerzialisierbar?
Das ist eine gute Frage. Ich denke mal im künstlerischen Bereich. Hoffe ich. Also ich habe begonnen, das so ein bisschen zu kommerzialisieren, indem ich über diese Dinge Vorträge halte.
Ah, okay, weil meine Frage
und die wäre, auch nicht mehr für umsonst mache. Am Anfang habe ich die für umsonst gemacht und jetzt sage ich, tut mir leid, ich habe ein toxisches Konsumverhalten, wohl eine Familie zu ernähren, entweder.
Aber ich habe doch
Rechnung.
Ein kleines Budget.
Ja, genau.
Wir haben was gemeinsam.
Wenn ich hier jetzt anrausche, dann schreibe ich eine Rechnung, ne? Aber natürlich bildet es das noch nicht ab. Also ich habe Stipendien gekriegt. Für die Dorfbums-Geschichte hatte ich irgendwann das Arbeitsstipendium des Bundes.
Wie heißt die Geschichte?
Village Image.
Also, okay.
Dorfbums war jetzt so mein
Village Image. Dorfbums war der Arbeitstitel.
Ja,
okay.
Genau.
Prinzip verstanden.
Also Village Image heißt es. Und ich muss halt zusehen, dass ich das tatsächlich dass ich in den Kunstmarkt reinkomme. Das ist das Ziel damit, denn mir fällt nicht ein, wie man das jenseits von Vorträgen tatsächlich im Bildungsbereich, im Wissenschaft, also letzter Vortrag, den ich gehalten habe, fand beim Bildungsministerium Schleswig-Holstein statt. Da ging es zwar um KI in der Kunst, aber die sind wirklich darauf eingestiegen, tatsächlich, wie real Bilder sind, wie man Schüler, wie man Leute da überhaupt ranführt und so, ne? Das ist tatsächlich, denke ich mal, ein Markt, wo ich jetzt rein muss, wo ich tatsächlich auch nach unserem Termin noch einen Telefontermin habe.
Das heißt, du tust Gutes und sprichst darüber, aber mit dem Produkt selber das zu kommerzialisieren, das ist erstmal schwierig.
Ja, ich denke mal, das ist schwierig. Also das war jetzt ein paar Mal ausgestellt. Es wird auch ich betreibe das auch weiter. Also ich habe das Gefühl, mein Bruder und ich sind noch nicht ganz fertig. Es hat eine ganz lustige Ausgründung, und zwar DJ Torben. DJ Torben war ein DJ, der halt die Schützenfeste eskaliert hat und dessen Traum ist es, einmal den Ballermann aus den Angeln zu heben. Das ist DJ Torben. Und ich habe die Lieder, die damals so gespielt wurden, die mache ich halt auch mit KI. Und DJ Torben hat einen Spotify-Account, wenn ihr nach DJ Torben sucht und euch das anhört, entschuldige ich mich im Vorfeld für blutende Ohren, weil ich denke mal, dass unsere Bubble diesen Podcast hört und.
Obwohl, da würde ich ganz gerne einhaken und einen zurückspulen, weil das, womit du mich gerade am meisten begeistert hast, ist, dass du dieses Dorfding zusammen mit deinem Bruder gemacht hast, um die zweite Perspektive da drauf zu kriegen.
Ja, das ist ja langweilig.
Habe ich nicht mit gerechnet, nachdem ich DJ Torben gehört habe, weil ich habe mich natürlich auf diesen Tag vorbereitet, weil ich gedacht habe, das ist so ein bisschen wie, es gibt Menschen oder auch Politiker oder wie auch immer, die sind so drüber, dass es nicht möglich ist, sie wirklich zu parodieren, weil sie selber ihre eigene beste Parodie sind. Und bei DJ Torben, dann habe ich mir den angehört und habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich da das Gefühl hatte, dass man im Genre versucht zu parodieren, was gar nicht mehr zu parodieren ist, und habe in dem Moment tatsächlich im ersten Moment gedacht, okay, Sabine ist Künstlerin, gut, steuerrechtlich bin ich das auch, aber bei dir habe ich das Gefühl, du bist wirklich kreativ, ich verdiene damit ja nur mein Geld.
Das würde ich aber mal so nicht stehen lassen.
Ich weiß, da können wir aber gleich, ich muss den Satz erst zu Ende führen, um den Bogen zu spannen, weil das die Sachen, die du machst, die, egal was du machst, ich gucke mir das an und denke mir, okay, krass, das ist eine so geile Idee, wäre ich nicht drauf gekommen. Aber in dem Moment habe ich mir das angehört und habe gedacht, ist das der Moment, wo du oder wir als Künstler auf, was wir vorhin gesagt haben, auf so ein Dorf schauen oder auf so eine Kultur schauen, so ein bisschen von oben herab, oder kommt das auch so ein bisschen aus der Kultur raus? Das heißt, Frage 1, wie hoch war der Anteil deines Bruders an diesem
an DJ Torben?
Und Variante 2, wenn er nicht dabei war, was hat er dazu gesagt?
An DJ Torben ist sein Anteil tatsächlich null. Und er hat dazu gesagt, aha, aber da geht's ja echt viel um Alkohol. Okay. Also mein Bruder ist ein kluger Kopf, aber er denkt halt nicht künstlerisch, ne? So, dass das natürlich ein Kommentar ist zu dem, das ist ihm so nicht aufgefallen.
Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen so das Musikgegenstück dessen gewesen, was die Spiegel-Redakteurin aus Hamburg-Altona
genau.
in auf dem Oktoberfest in München.
Aber es ist natürlich auch mit diesem Verständnis, weil die haben ja alle irgendwie die Frau gesucht und so und sie dann nicht gekriegt, weil die hauen ja alle ab, die Frauen vom Dorf, und die Männer bleiben dann zurück. Das ist das eine. Und das, was wollte ich, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Oh, Entschuldigung.
Ah, das andere, DJ Torben war ja jetzt lange ein fauler Hund. Also die Ballade Korn im Tank ist jetzt ein Jahr alt. Und derzeit arbeitet DJ Torben an einem Song, der so ein bisschen seine Herkunftsgeschichte erzählt. Und zwar heißt die Versifikator meine Mutter. Und das geht darauf zurück, dass George Orwell im Jahr 1948, als er 1984, schöner Dreher, aber der hat wirklich 1948 den Roman 1984 geschrieben. Und in 1984 werden so als Seitenstrang die Versifikatoren beschrieben. Die Versifikatoren sind tatsächlich die Technik, mit der Low-Content erstellt wird, den die Menschen zu konsumieren haben. Also irgendwelche Liebesromane werden mit einer generativen KI erzeugt. Songs werden mit einer generativen KI erzeugt. Es gibt eine Stelle.
Moment, das hat George Orwell 1948.
Ja, und die Technik heißt Versifikator. Und da gibt es eine Szene 1984 mit dem Protagonisten Winston und seiner geliebten Julia. Die treffen sich ja immer, ich weiß nicht,
nicht wie sehr dein Ernst.
Die treffen sich ja immer in so einem gemieteten Zimmerchen über einem Antiquitätenladen in diesem Bronx-Stadtteil, der halt nicht offiziell nicht so bewacht ist. Und dann nach dem Vollzug steht Winston, also nach dem Liebesvollzug sozusagen, steht Winston am Fenster und guckt in den Hof.
Ist aber sehr unromantisch ausgedrückt.
Ja, okay, gut. Nimm was Romantischeres. Danach steht Winston am Fenster und guckt in den Hof und beobachtet eine Frau aus der proletarischen Schicht beim Wäsche aufhängen. Und die trällert so einen DJ-Torben-Pop-Song. So einen DJ-Torben-Love-Pop-Song trällert die vor sich hin. Und da reflektiert er darüber, über diese Technik, was das ist. Und da beschreibt er, finde ich, die generative KI von heute zu diesem Erzeugen von Low-Content. Und deswegen macht DJ Torben gerade einen Song, der heißt Versifikator meine Mutter.
Ich lasse dich zuerst zu Ende.
Naja, und das im Prinzip zeigt, was die Aufgabe der generativen KI ist im künstlerischen Bereich. Sie erzeugt einen Content, wo man denkt, dafür ist künstlerische Energie eigentlich auch zu schade. Also Stockbilder zum Beispiel. Da braucht man keine KünstlerInnen, so, oder eine Werbung für eine Margarine. Kann man künstlerisch machen, wenn dann wirklich hoher künstlerischer Anspruch ist oder wenn man was Besonderes machen will. Aber wenn die so nebenher trullern soll, dann warum soll das nicht eine KI machen und die Menschen, die wirklich künstlerisch arbeitenden Menschen, die das bislang gemacht haben, können andere Sachen machen in der Zeit, also in der Hoffnung, dass man das, vielleicht eine Finanzierung...
Da würde man ja davon ausgehen, dass all diese Sachen auch vorher schon von Künstlern gemacht worden ist, was ich im Fall von Fahrstuhlmusik deutlich bezweifeln möchte.
Ja, weiß nicht, also die Leute finanzieren sich ja quer, ne? Ich habe Leben lang künstlerische Arbeit gemacht und habe Jobs gemacht, um es quer zu finanzieren.
Da wäre meine Frage an der Stelle aber, von wie viel Leute kennst du? Und ich glaube, das ist relativ wenig, wenn man sich das insgesamt jetzt anguckt, auch mit Fotografen, die sind ja zufällig auch in einem Berufsverband. Also die Frage ist, wie viel dieser Arbeiten tatsächlich, die man tatsächlich als künstlerisch bezeichnen könnte. Und was passiert, wenn diese Sachen, für die man eigentlich auch vorher keine künstlerischen Fähigkeiten gebraucht hat, wenn die jetzt alle technisch ersetzt werden? Weil das ist ja das Problem dabei. Weil vorher hat es trotzdem irgendjemand gegeben, der war Musiker, ja, in seinem Berufsverband und abends auf der Party, ja, ich bin Musiker. Und dann stellt sich halt raus, ja, der macht halt Fahrstuhlmusik.
Die performen aber. Also DJ Torben hat natürlich auch einen Instagram-Account. Also ein Spotify-Account, ein Instagram-Account, und auf seinem Instagram-Account ist er im Austausch mit anderen DJs, also mit DJ Bierschiss und mit Icke Hüftgold und so. Und wir schnacken auch, ne? Und die Träume dieser Musiker sind unseren Träumen nicht unähnlich. Also wir träumen doch alle davon, mal angefragt zu werden, dass wir in Aal hängen. Die Idee fänden wir alle total geil, so. So, die Icke Hüftgolds und DJ Bierschisses dieser Welt, die träumen alle davon, dass sie nicht nur im Schützenfest im Nachbardorf den Laden aus den Angeln heben.
Nö, die wollen halt sich mal ins Bett im Kornfeld legen.
Ja, und die wollen aber auch den Ballermann aus den Angeln heben. Also im Prinzip ist das dasselbe wie wir. Und diejenigen, die das hauptberuflich machen, die sind auch in der KSK sozialversichert.
Nee, doch, klar.
Ja. Also wir müssen da mal so ein bisschen.
Ich muss da mal den Jürgen Drews fragen.
Ja, garantiert. Wir müssen da mal unseren Nimbus ablegen. Also ich finde solche Musik natürlich grenzwertig.
Also die Krönung deines Projektes wäre es, wenn du es schaffst, DJ Torben bei der KSK durchzubekommen.
Das wäre geil. Das wäre sehr cool. Und an den Ballermann zu kriegen. Wobei,
wir können uns jetzt, Herr Ballermann, ja, nee, da muss man, ja, was heißt schwierig? Die Frage, was ist schwieriger, die KSK zu überlisten oder den an den Ballermann zu kriegen? Das wär tatsächlich eine spannende Frage.
Genau, das wäre auch so ein Kunstprojekt. Die KSK zu überlisten, nimmt den DJ Torben als, ich versuche das mal.
Also als
ich finde,
Kunstprojekt.
Als Künstlerin ist mir das gestattet.
Liebe Hörer aus dem Umfeld der KSK, lasst uns das als Aufgabe und Projekt nehmen. Wir halten darüber alle stillschweigen und werden gucken, was passiert.
Ja, ich probiere das mal, wer weiß. Aber jetzt muss ja erstmal Versifikator meine Mutter fertig kriegen.
Obwohl das natürlich schon sehr intellektuell, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, ein sehr intellektueller Überbau über dem DJ Torben ist. Ich erinnere mich, das ist so das Projekt, ich weiß bis heute nicht, also für mich ist ja Kunst an manchen Stellen auch ganz einfach, ne? Also das, was du mit Nirvana gemacht hast, das ist für mich Kunst, weil du einfach eine spannende Sache erzeugt hast und es wirklich auch spannend ist. Und weil es eben nicht nur unserer Bubble was gibt, sondern du plötzlich Feedback außerhalb dieser Bubble gibst. Das heißt, es ist nicht Kunst für unsere Bubble. Es ist Kunst, die halt wirklich komplett in der Gesellschaftsbreite funktioniert.
Ja,
das ist, glaube ich, das.
Ja, aber das ist Elfenbeinturms.
Das ist diesseits des Elfenbeinturms, jenseits des Elfenbeinturms. Mhm. Und das ist bei dem virtuellen Dorf genauso. Das sind diese beiden Sachen, warum ich die wirklich großartig finde. Weil ich habe ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wo du Kunst studiert hast, ich habe das an der Folkwang gemacht. Und da waren halt viele Projekte, wo ich dann immer gedacht habe, da habe ich dann seitenlange Konzepte gesehen für ein Bild. Und habe mir gefragt, okay, was war zuerst da, das Bild oder das Konzept? Aber wenn das Konzept zuerst war, trägt das Bild das Konzept. Und zweitens, für mich hat das Ganze auch immer so eine ästhetische Komponente, ne? Oder wie es ein Assistent von mir, der mittlerweile Psychologie studiert, mal so schön formuliert hat, da stand, ich weiß gar nicht, ob wir eine Ausstellung standen oder nicht, der hat gesagt, warum muss Kunst eigentlich immer so scheiße aussehen? Und den Satz fand ich ganz großartig, über
geil.
Den denke ich lange nach. Und es gibt ein Bild von einem Kommilitonen von mir, der immer noch als Fotograf arbeitet, als einer der wenigen und von dem ich die Arbeiten auch sehr schätze. Der hat ein Projekt gemacht, das habe ich nicht verstanden, das steht für mich aber sinnbildlich für diese ganzen Geschichten. Und zwar war da ganz großformatig aufgezogen ein Stück Rasen und da war, glaube ich, noch ein Gänseblümchen mit drauf. Ich weiß nicht, ob es so leicht unscharf war. Und ich habe davor gestanden, habe gedacht, das sieht so ein bisschen so aus, als wenn irgendwie einem Kind die Kamera runtergefallen ist und hat auf der Hälfte aus Versehen ausgelöst. So.
Okay.
Der Witz war aber, das Datum, wann dieses Bild gemacht worden ist, also wenn ich mich richtig entsinne, gerne, wenn jemand dabei war, Kommentare, schreibt mir überhaupt. Und zwar ist dieses Bild im Januar oder Februar gemacht worden. Das heißt, es hätte in dieser Zeit gar nicht entstehen können an diesem Ort. Das heißt, er ist tatsächlich beigegangen und hat diese Grassode im Sommer oder im Spätsommer gestochen, hat die über den Winter gepflegt und weiter gepflegt, um sie entwurzelt von ihrem eigentlichen Zusammenhang, im allerwahrsten Sinne des Wortes, in dieser Zeit zu fotografieren und damit die Tiefe dessen, unfassbar langes Konzept. Und ich habe davor gestanden und habe gedacht, okay, das muss man wollen, das muss man mögen. Und der Witz war aber, dass die Arbeiten in diesem universitären Kontext viel, viel besser fotografiert haben als meine, wo ich dann eher immer gestanden habe und mir die mangelnde Auseinandersetzung mit der Fotografie vorgeworfen wurde. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es fehlt mir zu vielen Sachen der Zugang. Also ich verurteile das nicht oder möchte das gar nicht bewerten, aber es ist halt einfach, ich stehe davor und habe das Gefühl, ich kann nichts damit anfangen. Und das ist der Unterschied zu diesen Sachen, die du gemacht hast, weil ich das Gefühl habe, ja, die sind so breit gefasst, dass selbst ich damit was anfangen kann, dass das wirklich was mit mir macht.
Ich glaube, das hat auch was mit so einem Spaßfaktor zu tun. Also das ist ja auch lustig. So, die Village-Image-Geschichte hat auch was Lustiges. Und die Nirvana-Geschichte hat halt für auch Leute auch unterhalb unserer Bubble was Emotionales, weil halt auch außerhalb unserer Bubble Nirvana prägend war für Leute unseres Alters.
Ja. Aber wie gesagt, es ist einfach eine großartige Arbeit, eine großartige Möglichkeit, was man mit der KI an der Stelle machen könnte. Aber um die Frage von vorhin, das ist ja so meine Lieblingsfrage immer an Kollegen off the record, wo du gesagt hast, du machst es viel mit Vorträgen, ich rede über KI, was man damit machen kann, gibt Workshops, war eben auch die Frage, kann man davon leben? Also von diesen, was sind Illustrationen? Kann man das Illustrationen nennen?
Ich würde einfach sagen Visualisierung.
Lassen die sich einzeln rauskaufen eigentlich? Wahrscheinlich schwierig, weil es ist ja immer ein Gesamtprojekt.
Da würde ich mal sagen, es kommt drauf an. Also so.
Wie viel man dir bietet.
Erstens, wie viel man mir bietet. Ich bin total käuflich. Aber es wäre natürlich cool, wenn ich dieses Album als Album verkaufen könnte, ne? Und wenn ich DJ Torben tatsächlich so weit kriege, dass der in die KSK kommt, wer weiß, ne? Sowas würde mir Spaß machen. Also, und ich back da im Moment wirklich viel Zeit rein. Und wenn du fragst, wovon ich lebe, ich habe im Moment 2 Arbeitsstipendien für Projekte, die ich mache, für freie. Und ansonsten, Thorsten Rother, der bei dir war, der hat so eine schöne Querfinanzierung genannt, der gibt Unterricht in Schulen, richtig?
Ja, Unterricht nicht, der ist tatsächlich Schulbegleiter. Das heißt, es ist so, wenn du Kinder hast, die im normalen Schulkontext nicht alleine funktionieren, das kann einmal auf rein körperlicher Ebene sein. Also ich war zum Beispiel letzte Woche schwimmen und dann hast du offensichtlich einen Schulbegleiter, der eben das Kind praktisch bis zum Becken fährt. Und das kann aber auch, also ich weiß das von einem Freund von mir, das kann aber auch sein, wenn du jetzt ein Kind hast, was zum Beispiel im Heim ist und einen schwierigen Hintergrund hat und einfach Anpassungsschwierigkeiten im Normalunterricht hat, dann kann auch das sein, dass du da einen Schulbegleiter hast, ja.
Genau, und ich finde, dass seit Corona, also ich habe schon während meiner ganzen fotografischen Laufbahn trotzdem weiter Arbeiten im Bereich der Art Direction, Editorial Design und so gemacht. Das war mein Job zu Studienzeiten und ich habe das halt einfach nie komplett an den Nagel gehängt und habe das innerhalb der Fotografen-Bubble aber nie kommuniziert, weil ich mir immer den Schuh angezogen habe, du bist nicht konsequent, wenn du das trotzdem noch weitermachst, einfach weil du mal zwischendurch eine Rechnung schreiben kannst, ne? Das war halt ein stetiger Geldfluss und kein so ein Auf- und Ab-Geldfluss wie in meinem Fall bei der Fotografie. Und erst seit Corona denke ich, dass es eigentlich blöd war, dass ich mir diesen Schuh so angezogen habe, von wegen, ich darf das nicht kommunizieren, ich mache das weiterhin. Und anders als vor Corona gebe ich das aber sozusagen auch zu, dass ich auch Rechnungen schreibe für Arbeiten als Artdirektorin.
Ja, ich glaube sowieso, dass es sehr wichtig ist, darüber zu sprechen, weil ich glaube, es gibt deutlich mehr Fotografen, die mehrgleisig fahren, als man denkt. Also einfach auch, weil sie es müssen. Also ich glaube, es gibt nur eine Handvoll.
Hätte ich bis Corona nie gedacht. Bis Corona dachte ich, ich wäre die Einzige. Weil alle, die das tun, das auch gefühlt bis Corona so gemacht haben wie ich. Innerhalb der Grafiker-Bubble.
Was hat sich verändert in dem Moment?
In dem Moment hat sich tatsächlich verändert, dass ich während Corona noch Jobs hatte. Also weil Grafik ja nicht von physischer Präsenz abhängig ist.
Ja, also ich habe, also was ich festgestellt habe, ist, dass ich, da habe ich mit der Lea Bethmann schon mal drüber gesprochen und auch mit einigen anderen. Das ist ja das Schöne, dass ich in diesem Podcast einfach alles fragen darf. Wo es eben grundsätzlich um männliche und weibliche Kommunikation geht, was Erfolg im Job angeht. Ne? Und dass meine persönliche These ist, dass es unfassbar viele Männer gibt, wo es nicht ganz so läuft, wie sie es eigentlich gerne hätten, was ja auch vollkommen normal ist. Und dass die Kommunikation nach außen aber eine andere ist. Das heißt, dass du eine Grundfassade hast, du hast eine Internetseite, du hast dies, du hast das, du hast jenes und du bist natürlich Fotograf. Und überall, wo du bist, tauchst du auch auf als Fotografen. Du sprichst als Fotografen mit Fotografen und so weiter und so fort. Und die Frage an der Stelle, wenn man sich jetzt fragt, was professionell ist, dann ist ja, heißt das ja auch, dass man damit sein, nicht nur, dass man ein gewisses Qualitätslevel hat, sondern dass man eben auch damit sein Geld verdient. Und ich habe das Gefühl, dass diese Fassade bei ganz vielen sehr lange gehalten hat und dass Corona dann der Punkt war, wo das angefangen hat zu bröckeln, ne? Wo dann mehr gesagt haben, okay, ist doch nichts oder das ist einfach so die letzte Möglichkeit, diese Fassade zu halten, gefallen ist, weil es plötzlich allen ganz offensichtlich oder fast allen schlecht ging und man dann die Möglichkeit hatte zu sagen, ja, ich auch, ne? Was, wo man nicht ich auch sagen konnte vorher.
Genau, und ich habe das ja auch immer gerne gemacht. Ich mache es ja auch nach wie vor gern, ne? Und es ist ja letztlich artverwandt und es ist, du hast eine bestimmte Fläche oder einen bestimmten Zeitstrahl, wenn es um ein Video geht. Die musst du gestalten auf eine Art und Weise, dass es was erzählt. So, das heißt, grundsätzlich ist die Aufgabe ja eine ähnliche. Es ist ja nicht komplett artfremd. So, und ich habe jetzt bis Corona, wenn man das tatsächlich auf männlich-weiblich aufteilen kann, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn das so ist, dann hatte ich da bis Corona amtlich Testosteron und habe die grafischen Aufgaben in meinem fotografischen Umfeld verschwiegen. Umgekehrt tatsächlich nicht. Also ich habe, vielleicht habe ich der Fotografen-Bubble auch Unrecht getan, aber ich hatte immer das Gefühl, da herrscht so ein Nimbus. Wenn du nicht 100% deiner Rechnung für fotografische Leistung schreibst, dann bist du kein Fotograf.
Ja, das klingt interessant.
Und wahrscheinlich war das gar nicht so. Wahrscheinlich habe ich mir den Schuh angezogen, ohne dass ich ihn mir hätte anziehen müssen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich den Leuten auch ein bisschen Unrecht getan habe, immer gedanklich.
Ja, aber es gibt tatsächlich, also gerade unter denen, die, sage ich mal, auch so ein Unternehmergen haben, da gibt es immer einige, die eben, ich sag mal, parallel in der Arbeit was aufgefallen ist, ah Mensch, das müsste man eigentlich mal ausprobieren. Es gibt zum Beispiel den Emanuel in München, der irgendwann bei sich am Set gesagt hat, das ist doch scheiße hier mit dem Digital Operating und hat er das iWork-Case erstellt, erfunden und vertreibt das.
Ja, geil.
Ne? Das ist ein Fotograf. Dann das Pickdrop, das Andreas ein eigenes Tool entwickelt hat für sich, um besser mit seinen Kunden arbeiten zu können und irgendwer anders hat es mitgebracht. Das ist ja geil, hätte ich auch gerne. Und als der zweite oder dritte kam, er war damit aber tatsächlich nicht der erste, nämlich ein Carsten Koch aus Hannover hat das gleiche nur ein paar Jahre vorher gehabt. Das hieß dann eben anders. Und ich glaube schon, dass es da viele gibt, die ja denen irgendwann was aufgefallen ist, mit dem man eben arbeiten kann und wo man eben ja, noch so ein zusätzliches Standbein hat. Und also ich habe auch beschlossen, mich auf die Suche zu machen, zu gucken, wo finde ich noch ein paar, bei denen das so ist.
Ja, und ich denke mal, das ist ja auch Inspiration. Ne? Also ich werfe jetzt den Thorsten Rother ein, weil diese Arbeit natürlich auch eine Wahnsinnsinspiration, die der macht mit der Schulbegleitung, eine Wahnsinnsinspirationsquelle ist. Aus dem Leben, ne? Der blickt da in Realitäten, in die der sonst nicht so hätte gucken können, ne? Und das ist eine Inspiration.
Man muss an der Stelle aber sagen, dass er sie ja nicht dafür verwendet, um sie fotografisch umzusetzen,
nein,
sondern dass
nicht.
Der Fotografie.
Wer weiß? Der sagt ja, wer weiß, was in 10 Jahren ist? Wer weiß, wo einen diese Inspiration nochmal führt?
Wohin würde dich denn deine Inspiration führen?
Ich mache seit 2023 viel mit generativer KI und seit 2024 bin ich tatsächlich auch durch eine Inspiration in Film reingefallen. So, ich habe jetzt nie gedacht, ich will zum Film, weil Film ist geil, sondern weil mir eine Geschichte vor die Füße gefallen ist, die, von der ich gedacht habe, die kann ich fotografisch gar nicht erzählen. Lübeck war ja Grenzstadt. Lübeck war direkt am grünen Band an der innerdeutschen Grenze als einzige Großstadt. Und bei uns gibt's ein kleines Grenzmuseum im ehemaligen Zollbütchen oder in der ehemaligen Zollbude. Und das ist gemacht von Privatleuten, die eine beeindruckende Sammlung über die Jahre zusammengestellt haben, wirklich hochklassig. Und die es ohne diese private Initiative nicht mehr gäbe. Also wirklich ganz, ganz toll. Aber die haben natürlich keine Ahnung vom Ausstellung machen. Also können sie auch nicht. Es sind Privatleute. Entsprechend sieht die oder sah die, jetzt wird sie professionell übernommen, aber bis vor einem Jahr sah die so aus, dass halt dieses ehemalige Zollbütchen vollgehängt war mit ein paar Objekten vollgestellt, aber ansonsten vollgehängt mit DIN A4-Ausdrucken. Und zwei dieser DIN A4-Ausdrucke, aufgehängt in Höhe, ich sag mal, knapp über meinem Kopf, so 1,80 Meter ungefähr, im Flur, beleuchtet, wenn überhaupt, vom Rest einer
Jetzt wissen wir ungefähr, hängt. Wie groß du bist, nachdem du uns vorhin verraten hast, dass du 1991 17 Jahre alt bist. Mach uns weiter, Scheiße. Wir sammeln die Daten.
Hallo DSGVO, genau. jedenfalls, man muss ein Trüffelschwein sein, um diese tolle Geschichte zu erkennen. Ich war mit meinem Mann da, mit unseren Kindern, es hat keiner gesehen, auch sonst niemand, der da war, hat die Geschichte gesehen von Willi. True Story. 1973, Ostermontag, war in der DDR kein Feiertag mehr zur Finanzierung der Fünf-Tage-Woche. Also Ostermontag 73, auf der anderen Seite der Grenze von Lübeck aus. Willi hockt mit zwei Kumpels abends an der Bushaltestelle und die betrinken sich, was wie sie es so getan haben. Die mit 21 nach der Arbeit hockten sich in die, gingen sie erst zum Konsum und dann in der Bushaltestelle sich betrinken. Und in diesem Suffkopf-Zustand ist die Idee entstanden, boah, machen wir jetzt rüber, ne? Machen wir jetzt rüber. Und die sind stockbesoffen.
Das heißt, manche sind mit Ballons und Booten geflohen und die einfach mit zwei Promille.
Mit einem Wahnsinnsvorlauf und die hatten zwei Promille und sind zwei Stunden durch den dröge norddeutsche Pampa gelatscht, durchs Sperrgebiet, Todesstreifen, Flutlicht, Selbstschussanlagen, Schießbefehl, sind durch die Wakenitz geschwommen, kamen im Westen an und waren wieder nüchtern. True Story. Geht weiter. Willi hatte eine Freundin, Renate. Und das war natürlich dann erstmal durch mit Renate. Willi lebt in Nordrhein-Westfalen, Renate im Osten. 1990 treffen sich beide im Rahmen eines 80. Geburtstages da wieder. In der Nähe von Lübeck auf der östlichen Seite. Treffen sich in der Bushaltestelle wieder und heiraten 2002.
Nice.
Und ich habe diese Geschichte gesehen und habe gedacht, okay, das ist meine. Und dann hab über das Museum den Kontakt gekriegt und hab erst gedacht, ich fotografiere die und hab gedacht, nee, scheiße, das wird dem überhaupt nicht gerecht. Also wenn ich Willi und Renate heute in die Bushaltestelle setze und die fotografiere, habe ich ein schönes Foto gemacht, aber das ist eigentlich das Filmplakat. Und dann habe ich ein bisschen, zwei Stipendien bekommen, eins von der Posse-Stiftung, den Kulturfunken und eins begleitendes von der Dräger-Stiftung und hab mir eine Bodycam um Bauch gebastelt und Willi ein funktionierendes Mikro, so ein kleines Puschelding ans Revier gebastelt und bin mit Willi den Weg abgelaufen. Diese zwei Stunden, die es gedauert hat bis zur Grenze. Und dann durch die Wakenitz geschwommen. Und Willi hat währenddessen erzählt. So. Und diese Erzählung, also das Video, der Film ist der One Take Only von diesen zwei Stunden Film. Du siehst nichts als die dröge norddeutsche Pampa. Was ich geschnitten habe, war der Audio-Take. Also wie Willi erzählt, das habe ich eingeordnet. Das habe ich in einen sinnvollen inhaltlichen Zusammenhang geschnitten und einige Dinge auch nochmal mit Text-Overlays eingeordnet. Und das ist ein Film, der ist jetzt Bestandteil der Sammlung des Museums. Und in gekürzten Form war der auf Filmfestivals bislang. Und in einer längeren Version lief der auch hier in Lübeck im Kino. Also und die kurze Version lief auch auf den nordischen Filmtagen hier im Kino. Und da habe ich dann gedacht, also da den Film habe ich ja also nicht gemacht, weil ich dachte,
also
ich
falls
Film
du mal zum Braunschweiger Filmfest kommst oder zum Oldenburger Filmfest,
ja,
gib
ja,
mal Bescheid.
Das wäre schön, damit könnte ich den Willi nochmal einreichen. Heißt, Willi macht rüber die Geschichte. Und da habe ich, das war aber wirklich der Zufall, dass ich da in diesem Museum stand, dass mir auffiel, ich sehe das als Einzige, weil ansonsten das ist es besser versteckt als irgendein Suchergebnis bei Google auf Seite 2 bei Google, weißt du? Und dieses Foto reicht halt nicht. Also mit der Sprache Fotografie bin ich der Geschichte nicht gerecht geworden. Und dadurch kam das mit dem Film. Und ich habe dann gedacht, das ist so, um den Bogen zurückzuschlagen zur Demokratisierung der Tools, ne? Dass halt mein Freund Daniel jetzt als Musiker wirklich sehr gute Fotos vom Elbphilharmonieorchester für deinen Social-Media-Content machen kann. Kann ich doch eigentlich auch. Also, thanks God, there's YouTube. Wie würde ich das machen? Ne? Das heißt, ich habe mich da reingenördet. Wie würde ich diese Geschichte filmisch erzählen? Und die Latte hängt einfach die Latte, um sich das anzueignen, in einem gewissen Bereich hängt tiefer. So, auch für Leute wie uns. Also ich habe davor mich nie mit Film befasst. Und der Debütfilm ist dann halt gleich auf relevanten Festivals gelaufen. Also der Willi macht drüber. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn jetzt für Amateurfotografen diese Grenzen nicht mehr gelten, dann gelten die für mich in gewissen Bereichen auch nicht mehr. Also die Kunst ist so ein bisschen befreiter.
Das heißt, du hast neben der Fotografie, die kleiner geworden ist, aber noch existiert, den KI-Topf aufgemacht. Du hast parallel jetzt noch den Filmtopf aufgemacht und hast zusammen mit Artdirektion und dem, was du sonst in den Bereichen noch hast, geguckt, dass du den Hocker von einem Bein Melkschemel, wo man dann auch noch das Gleichgewicht halten muss, mittlerweile auf 4, 5 Beine ausgebaut hast.
Genau.
Ja, ist clever.
Ja, weiß ich nicht, ob das so clever ist. Es war nie strategisch durchdacht. Also es ist mir tatsächlich alles eher passiert, ne? Dass da wie die Willi-Geschichte Geschichten waren, die mich gehuckt haben und dann erst die Frage kam, wie werde ich der Geschichte gerecht?
Ja gut, was heißt passiert? Also im Endeffekt muss man sich selber bewegen, man muss sehen, man muss gucken und das ist genau das Ding, dass man halt irgendwo steht und irgendwie eine Chance auch erkennt als solche. Das
genau,
ist, glaube ich,
muss
ein ganz entscheidender Faktor.
Da muss man halt auch gucken, wo gibt's Geld, ne? Also was für Leute wie uns wichtig ist, wo kann man vielleicht ein Stipendium bekommen für sowas, ne? Sonst wäre das natürlich nicht gegangen. Also sowas ist schon nicht ganz unwesentlich.
Wenn wir einen letzten Bogen drehen, wenn du all diese Punkte nimmst, wo steckst du aktuell am meisten Leidenschaft rein? Wo willst du am meisten Leidenschaft reinstellen, wenn du es jetzt aussuchen könntest, in welchem Bereich, wenn er voll monetarisierbar wäre, welcher wäre das für dich?
Eine weitere True Story, das kann ich jetzt tatsächlich auch so erzählen, weil ich mir die Geschichte habe sichern lassen und auch mit dem Hausherrn des Betrugsfalls, um den es geht, auch eine Vereinbarung getroffen habe. Es gab auch schon einen schönen Podcast über die Geschichte, aber noch die letzte filmische Umsetzung war 1966 und sie ist nicht mehr auftreibbar. Das ist auch eine wahre Geschichte, auch in Lübeck. 1942 begann das Flächenbombardement deutscher Großstädte, ne? Sozusagen britische Bomber als in Retaliation vor die Bombardierung britischer Großstädte haben halt auch deutsche Großstädte bombardiert. Die erste war Lübeck. Lübeck hatte noch Glück im Unglück, die erste gewesen zu sein, weil es dann nicht so gravierend war wie in folgenden Großstädten.
Deshalb steht bei euch ja auch noch einiges.
Es steht noch einiges, aber was halt in eine einsturzgefährdete Ruine zerbombt wurde, war die Marienkirche. Die Marienkirche gilt einigen als ähnlich signifikant wie der Kölner Dom und gilt als Mutterkirche der Backsteingotik im Ostseeraum. Also es ist ein sehr bedeutendes Bauwerk und die wurde in eine einsturzgefährdete Ruine zerbombt. Und die Hitze des Brandes ließ die Kalkfarbe von den Wänden abplatzen und darunter traten zum Vorschein Reste frühgotischer Malereien. Also die wurden ja im Zuge der Reformation übertüncht und dann vergessen und wirklich vergessen und kam erst wieder zum Vorschein, als die Kalkfarbe bei den 1200 Grad, die dieser Brand an Hitze verursacht hat, abgeplatzt ist. Und das war der Sensationsfund und hat dann nach dem Krieg einen großzügigen Geldfluss zum Wiederaufbau der Kirche, die nur mit so einem Notdach abgestützt war bis dahin. Aber es gab viel Funding zum Wiederaufbau der Kirche durch diesen Sensationsfund. Das Problem an dem Ganzen war nur, so viel war da doch nicht mehr. Also so ein paar Spuren, aber mehr nicht. So, und dann wurde ein Maler geheuert, um sozusagen diese Welt zu erschaffen. Da kommen wir dann auch wieder in dieses Authentizitätsding, was ja so mein Arbeitsding ist, auch mit KI.
Das klingt so ein bisschen wie die Hitler-Tagebücher.
Es ist wie die Hitler-Tagebücher, aber nochmal eine Spur geiler, denn auf diese Fälschungsnummer folgt eine Textbook-Revenge-Story. Pass auf, der Maler Lothar ist geheuert, um das zu malen. Der malt eine komplette gotische Kathedrale aus dem Kopf, beziehungsweise wie der Hausmeister in Harry Potter, der so Zauberlehrbücher hat, um zu gucken, hat der auch seine Kunstbücher gehabt, um zu gucken, diese ganze gotische Kathedrale ausgemalt. Sein Auftraggeber war Dietrich. Und Dietrich war halt das ein bisschen das Gegenteil von Lothar. Beide hatten ein Kunststudium, das war es aber auch. Dietrich war reich, Dietrich war handsome, Dietrich hat das Pretty Privilege und er war so der Charming Dealmaker. Der hat das verkauft und der war der direkte Auftragnehmer der Kirchenbauleitung und hat das Lothar machen lassen. Der hat es nicht selber gemacht. So gut wie, technisch war er nicht so gut wie Lothar. So, und dann wird diese Kirche 1951 wieder eröffnet. Adenauer ist da. Dietrich kriegt die Ehrendoktorwürde und wirklich Lametta noch und nöcher. Und Lothar ist geghostet. Der kriegt Bier- und Schnapsmarken und sonst nichts. So, und dann übt er Rache. Er zeigt sich selbst an. Wohl wissend, dass er, das nicht nur Dietrich, sondern auch
er selbst.
Er zeigt
sich selber an. Ja. Das ist ja großartig.
Beide landen für die Nummer im Bau. Und das ist nur eine Story da dran. Die hatten auch eine Geschichte, die haben halt auch wahnsinnig. Lothar hat Bilder gefälscht, Dietrich hat sie verkauft. Marc Chagall hat so einen Lothar Chagall als authentisch klassifiziert. Also ein Hamburger Kunsthändler war das ein bisschen schräg vorgekommen. Der hat sich an Chagall, der lebte ja damals auch gewendet, mit der Fotografie dieses Bildes und gesagt, ist das von dir? Und Chagall
hat
sich halt vertan. Ja, ja, das ist nicht mein Bestes, aber ist gut. So, also Lothar hat sich selbst.
Ja, jetzt wohl, kommt mir bekannt vor, es ist meins.
Genau. Das heißt, und Lothar hat sich selbst angezeigt und beide landen für die Nummer im Bau. So, und das würde ich wirklich gerne umsetzen. Das ist aber nichts, wo ich mir eine Bodycam um Bauch bilden kann.
Nee, da muss ein bisschen mehr her.
Da muss ein bisschen mehr her. Und ich habe jetzt, da bin ich halt so ein bisschen, da gibt's halt verschiedene Möglichkeiten. Natürlich, und wo die Latte höher hängt, da ranzukommen. Ne? Ich kann das jetzt auch deswegen erzählen, weil ich den Pastor, den Hausherrn des Betrugs auf meiner Seite habe, auch schriftlich. Und weil der Stoff auch hinterlegt ist. Und wenn eine Produktionsfirma zuhört, here we are. Die Produktionsfirmen wissen, wie das läuft. Was ja auch irre ist, ist, dass Werbeproduktionsfirmen für Filmförderung eine Red Flag sind. Es gab eine Werbeproduktionsfirma, die Interesse geäußert hat. Und dann sagte mir die Filmförderung, nee.
Die sind zu kommerziell.
So haben sie es nicht gesagt, aber nee, das ist eine Werbe, die können das nicht. Die machen Werbung. Und dann habe ich gesagt, okay. Und habe danach mit meinem Mann drüber gesprochen, der sagte, Ridley Scott, Alien. Also Ridley Scott hat Werbung vorher gemacht und ich habe mir dann ein Interview von ihm angeschaut, wie viel er dabei gelernt hat und so weiter und so fort. Und es ist natürlich eine andere Arbeit und deswegen sehe ich das auf die eine Art ein, weil da viel Geld reingebraten wird. Aber andererseits denke ich mir so, hat auch was von Nimbus. Wahrscheinlich ist beides in irgendeiner Form richtig. Aber das ist so der Status, an dem ich tatsächlich gerade bin. Also ich bin close mit dem Pastor. Ich habe Zugang zum Archiv. Ich habe Zugang zu noch lebenden ZeitzeugInnen.
Hast du Zugang zu dem Lothar Chagall?
Ich habe Zugang zu seinem letzten noch lebenden Sohn.
Nein, ich meine zu dem, das Bild.
Das Bild liegt im Kriminalhistorischen Institut in Flensburg. Kannst du dir angucken?
Wie großartig.
Und auch die Konversation mit von dem Kunsthändler mit Chagall. Liegt alles da.
Das ist ja fantastisch.
Ja, das ist toll, oder? Das heißt, es ist nicht nur Stonk und Beltracchi, es ist auch Amadeus und Monte Cristo.
Das ist ja großartig. Also was ich mir wünsche, wenn ich mir was wünschen darf zum Abschluss dieser Ausgabe ist, dass das, was du da thematisch und inhaltlich hast, dass du das so umsetzt, wie du dieses Nirvana-Projekt umgesetzt hast. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es genauso aussieht, sondern dass es eine Intensität erreicht, dass es am Ende des Tages so weites Publikum erreicht, wie diese Geschichte eigentlich verdient hat. Also das ist praktisch, dass du mit der Dokumentation anfängst und das nächste ist ja dann automatisch der Spielfilm.
Ja, ich hoffe das. Also weil mir natürlich klar ist, dass das nicht die Art der Arbeit ist, die ich bislang hatte, nämlich also entweder ein kleines Team, dass man mal einen Assistenten dabei hat oder so.
Ja gut, man wächst mit seinen Aufgaben, ne? Ich
aber
meine, du sitzt an Kurt Cobains Geburts...
Da wäre ich Teil eines Teams von Leuten, die von diesem Ding im Gegensatz zu mir wirklich Ahnung haben, ne? Ich habe noch nie ein großes Filmprojekt gemacht. Ich habe zwar kleine Filme, die auf Festivals laufen, aber mehr nicht, ne? Das heißt, der erste Schritt ist jetzt, man findet eine Produktionsfirma, die sagt, wir finden den Stoff toll, wir machen den und wir booten dich nicht aus.
Du, ich willkommen in meiner Welt. Ich kann mich genau erinnern, mein erstes Werbeshooting, da war ich der Jüngste, der Jüngste von allen, jünger als die Assistenten, alles. Und das Gefühl, ich hatte keine Ahnung. Und alle haben sich gekümmert, es hat offensichtlich ganz gut geklappt. Deswegen, also raus aus der Komfortzone, rein ins nächste Projekt. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Weil, ja, wie gesagt, wenn du an dem random 20. Januar, den 57. Geburtstag von Kurt Cobain, dich hinsetzt und einfach ein bisschen mit Midjourney spielst, womit du auch das auch immer erzeugt hast.
Das war nur Midjourney.
Und am Ende des Tages so eine Strecke rauskommt, dann in drei Teufelsnamen heißt es, ja. Mach diesen Film, ich bin gespannt.
Ja, sehr cool, sehr cool.
Gut, wenn es so wird, freue ich mich sehr über eine Einladung.
Ja, Kinder geht ins Kino.
Kinder geht ins Kino. Und vielleicht sehen wir uns da ja. Oder wir sehen uns auf irgendeinem Filmfest, wahlweise in Braunschweig oder in Oldenburg.
Genau, lieber Nils, vielen lieben Dank dir.
Ja, schön, dass du mir mit dem Dank zuvorgekommen bist. Den gebe ich zurück nach Lübeck und hiermit dann zurück ins Funkhaus. Dankeschön, bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Was ich vergessen habe, das trifft die Frage nach Authentizität in Bildern. Und was ist das eigentlich? Du hast Boris Eldersen erwähnt und seinen Move im Jahr 2023 bei einem Fotografiewettbewerb, das KI-generierte Bild The Electrician einzureichen, damit zu gewinnen und den Preis dann abzulehnen und damit ja überhaupt die Diskussion in einigen Bereichen loszutreten. Das ist auch in umgekehrt natürlich geschehen. Mein 11-jähriger Sohn kam auf mich zu und war völlig begeistert. Das musst du dir, also der ist über ein YouTube-Video gestolpert. Jetzt kann man sagen, oh Gott, die Eltern haben ihr Kind alleine vor YouTube hocken lassen. Ja, haben sie. Das 11-jährige Kind ist ein kulturelles Trüffelschwein und hat Folgendes gefunden. Ich muss dir was zeigen, das ist großartig. Da hat ein Fotograf mit einem Da hat ein Fotograf mit einem echten Foto den Prank geprankt. Und damit meinte mein Sohn einen KI-Wettbewerb, bei dem der Fotograf Miles Estray das Foto eines Flamingos eingereicht hat, der kopflos wirkt, zufällig, weil der Flamingo sich gerade putzt. So, aber der Flamingo wird kopflos. Das Bild heißt Flamingon, damit ist der berühmt geworden. Das ist sozusagen der umgekehrte Eldersen-Move. Und dann habe ich meinem Sohn gesagt, ja du, den kenne ich, mit dem hing ich in einer Ausstellung, wir sind gut vernetzt, wir haben auch echt Kontakte, Miles Estray und ich. Und mein kleiner Sohn sagte, boah, da kennst du ja einen Star, der wird total gefeiert, dafür, dass der halt mit was Echtem den Prank geprankt hat. Genau, das hatte ich vergessen zu erwähnen und das fand ich sehr schön. Also dass tatsächlich dieses Echte, wie bei dem Sickfluencer, gerade dadurch wieder eine Authentizität kriegt und wie bestimmt in einigen deiner Podcasts gesagt, wie auch alle wieder anfangen, analog zu fotografieren, ich eingeschlossen. Finde ich super. Ich hau irre viele Filme durch.
Ja, obwohl ich da weiß ich immer gar nicht, was ich davon halten soll. Auch wenn jetzt jemand sagt, oh, ich mache jetzt eine analoge Diplomarbeit, wo ich mir denke, ja, habe ich auch gemacht. Weil ich finde, also wenn man das macht, finde ich, muss man, also nein, ich sag mal, die Rückkehr, wieder echte Menschen zu fotografieren oder dabei zu bleiben, um
oder einen echten Flamingo zu fotografieren.
Oder einen echten Flamingo zu fotografieren. Das ist was ich glaube, das ist gerade so ein ganz kleines bisschen in den Hintergrund gerückt und das wird jetzt aber, glaube ich, wie jetzt von deinem Sohn, wo jemand mit dem Prank den Prank prankt, das wird wieder gefeiert, weil es einfach echt ist. Weil es einfach wirklich echt ist. Und es gibt jetzt diese erstmal ein paar Spielereien, wie sich das gehört und dann wird die KI ausprobiert, aber ich glaube, der Bereich wird in der Form auch nicht verschwinden, ne? Weil dieses Echte. Bei der analogen Fotografie denke ich mir immer, boah, machen die das wirklich? Finden die das geil? Und wenn ja, warum machen sie es nicht ganz? Ne? Also das heißt, du hast dann, warte, letzter kleines Mini-Ding, weil dann hast du den Studenten, der sagt, ja, nee, und ich fotografiere jetzt analog, das ist eine richtige Auseinandersetzung, ja, und das geht dann maximal so weit, dass der Film noch entwickelt wird und dann wird es eingescannt. Und ich mir einfach denke, Leute, Ansel Adams hat 3 Bücher geschrieben. Die Kamera, das Negativ und das Positiv. Ja, und ein Positiv zu machen, ein Positivabzug zu machen und das, was man fotografiert hat, per Hand auf ein Baryt-Papier zu bringen, ist genauso viel Kunst, ist genauso viel Interpretation, wie einen Film zu belichten. Und das Ding dann zu scannen und irgendwie noch einen Look drüber zu hauen, boah, da schlägt es mir immer so die Fußnägel hoch. Und ich weiß aber nicht, ob ich damit falsch liege oder nicht.
Nee, nicht eigentlich. Also die Entscheidung zum Beispiel, flecke ich negativ aus oder nicht. Also bei dem Village Image
habe
ich ja analoge Bilder dabei und da siehst du das Haar noch drauf. Irgendwie, wo ich dann denke, okay, klar ist es Faulheit, aber ich finde es auch irgendwie schön. So, und in der Dunkelkammer stehen, da machst du die Vignette mit der Faust und hast dann aber trotzdem noch so den Arm drüber an der einen Stelle, so wenn du es nicht, wenn du den Arm nicht bewegst. So solche Dinge, so solche, auch so Zufälle, die da.
Ach, jetzt
entstehen.
Weiß ich, was du meinst, okay.
Ja, ja. Du hältst ja ab und damit es am Happy.
Also du meinst Ausbelichtungsfehler, weil man irgendwie gerade pennt und dann wird das Bild im Entwickler sichtbar und du denkst ja, was habe ich da für einen Scheiß gemacht?
Ja, solche Zufälle, die man dann noch nutzen kann, ne? Das ist schon.
Oder auch gern genommen. Schau mal, bei mir im Hintergrund stehen ja auch Fotos an der Wand. Ja, sieht man nur die Rahmen?
Ich sehe den Rahmen.
Lange geprintet auf Baryt bis zum letzten und wo man immer gesagt, okay, jetzt habe ich es, jetzt ist es 100%. Und was habe ich gemacht? Ich habe den Fixierer falsch angesetzt. Das heißt, es gibt einen Haufen Bilder, die so einen sehr geilen Sepia-Stich haben, weil ich einfach Scheiße gebaut habe.
Ja, aber Gott sei Dank hast du Scheiße gebaut. Ich finde es doch geil.
Ja, Zufall. Und zwar vollkommen analog. So, zweite Runde. Vielen Dank dir. Auf die nächsten Zufälle.
Ich bedanke mich bei dir.
Ich freue mich auf die Einladung.
Cool. Bis dann. Schönen Tag dir noch.
Mach's gut. Ciao. Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.